Pflege. Und jetzt euer Wegweiser durch den Pflegedschungel vom Pflegeteam Wendland.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Schön, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt. Mein Name ist Wiebke und mir gegenüber sitzt Sarah.
Hallo.
Hallo. Ja, wir haben uns heute vorgenommen, über ein Thema zu sprechen, was wir noch gar nicht hatten, nämlich Intensivpflege. Und wir haben zwei Blöcke uns überlegt. Einmal die Intensivpflege zu Hause und die Intensivpflege in einer Wohngemeinschaft. Erste Frage, was ist denn Intensivpflege? Was heißt das?
Ja, das ist ja ein sehr spezielles Thema und witzigerweise denken viele Menschen, Intensivpflege ist Pflegegrad 5.
Ja.
Und es ist eine intensive Pflege. Genau, bei uns ist das eher vom Verständnis her so und auch von der Definition her. Intensivpflege bedeutet, dass ein Mensch, das muss auch kein Pflegegrad 5 sein, kann auch Pflegegrad 2, 3 sein, eine Notwendigkeit hat, medizinisch überwacht zu werden von einem Fachpersonal. Also das heißt, derjenige ist in so einem Zustand, zum Beispiel beatmet oder hat einen Luftröhrenschnitt, Tracheostoma genannt, und muss abgesaugt werden. Das ist medizinisch nicht verantwortbar wäre, wenn keine Fachkraft anwesend ist. Das heißt, genau, es muss jemand vor Ort sein. Und dann wird es über die Krankenkasse finanziert, nicht über die Pflegekasse.
Also ist das quasi ein Krankheitsbild, was analog, wenn wir über ein Krankenhaus nachdenken, eine Intensivstation ist?
Ja.
Und dann heißt es also, alles, was ich auf der Intensivstation an Krankheitsbildern finde, wäre auch das, was ich Intensivpflege zu Hause leiste?
Du findest nicht alle Krankheitsbilder, weil im besten Fall von der Intensivstation sich ja Menschen erholen und dann entlassen werden. Mhm. Und dann gibt's aber auch Menschen, die sich so weit erholen, dass sie nicht entlassen werden können, ohne dass sie halt Fachkraftunterstützung haben. Also genau, zum Beispiel abgesaugt werden müssen und das nicht selber können. Es gibt tatsächlich auch Menschen, die sind in der ambulanten Pflege auch schon begegnet, die einen Luftröhrenschnitt haben und abgesaugt werden, aber sich das selber, also die kommen selber gut klar, mhm, fitte Menschen. Und in der Intensivpflege ist es aber so, für zu Hause in der ambulanten muss da die Notwendigkeit bestehen.
Das heißt, wenn ein Pflegebedürftiger zum Intensivpflegefall oder Patient wird, ist das etwas, was im Krankenhaus festgestellt wird?
Genau, also wenn man jetzt mal von den Krankheitsbildern hergehen würde, ist es so, dass so die typischen Krankheitsbilder ALS, das ist ja, war ja sehr bekannt vor Jahren durch die Bucket Challenge, ne? MS, also so neurologische muskuläre Erkrankungen oder eine COPD im Endstadion, dass sie abgesaugt werden müssen, die Lunge muss unterstützt werden, eine Hirnblutung, Schlaganfall, solche Dinge. Mhm. Ist ein Akutnotfall oder halt von der Krankheit so ein Schritt in die weitere Krankheit, dass man eigentlich im Krankenhaus erstmal landet und dann von da aus weiter versorgt wird.
Okay. Und wer attestiert mir das, dass ich jetzt ein Intensivpflegepatient bin?
Also wir hatten in der ambulanten Pflege ja schon drüber gesprochen, hier Strümpfe anziehen, Spritzen setzen, das läuft über die Verordnung, also die Krankenkasse. Und das ist in der Intensivpflege auch so, weil es medizinisch notwendig ist. Es ist keine Leistung der Pflegekasse, sondern eine Leistung von der Krankenkasse. Und da ist es so, dass es kann jetzt nicht der eigene Hausarzt ausstellen, das war früher so, das ist jetzt anders. Das war schon so in 2024 angebahnt, jetzt ab 2025 ist es so, dass es ein Facharzt sein muss und der muss auch registriert sein bei der kassenärztlichen Verordnung, muss Vereinigung, Verordnung, ich bin schon völlig in der Verordnung. Der muss Schulungen nachweisen, Intensivpflegeerfahrungen, genau.
Das heißt, es gibt einen Fachintensivarzt für Intensivpatienten, der dann quasi auch eine Betreuung oder ähnliches, Empfehlungen und so weiter auch ausstellt.
Genau, der muss zum Beispiel auch zweimal im Jahr, also regelmäßig prüfen, so eine Potenzialerhebung, kann der Mensch irgendwann von der Beatmung weg, das gibt's ja auch, ne? Weaning nennt man das, oder kann das Tracheostoma wieder rückverlegt werden, solche Dinge. Und wenn das zweimal kein Potenzial dargestellt wurde, dann ist es sozusagen erledigt, dann weiß man, dass der Mensch kommt nicht mehr von der Intensivpflege weg, aber es ist auch möglich, dass man genau entwöhnt wird von Kanüle oder Beatmungsgerät. Und wenn es zweimal eingeschätzt wurde, ist nicht, geht nicht mehr, dann ist es damit auch erledigt. Aber die Kasse möchte halt schon wissen, ob es nochmal eine Möglichkeit gibt, dass wir uns zurückziehen als Pflegedienst. Ja.
Okay, das heißt, wenn ich jetzt meinen Angehörigen auf der Intensivstation habe, wir haben diese Gespräche mit diesem Intensivarzt auch geführt und es heißt, derjenige kann Intensivpflege zu Hause erhalten. Was brauche ich denn zu Hause oder was muss ich denn häuslich verändern oder wie funktioniert das dann?
also man muss sich bewusst sein, wie viele Stunden der Pflegedienst. Mhm. Also ne, wenn es eine 1:1 ist, Zuhausebetreuung, ist halt immer jemand im Haus. Wenn es, gehen wir jetzt mal von 24 Stunden aus. Mhm. Es braucht auf jeden Fall einen Vorlauf für einen Intensivpflegedienst, weil selten Teams frei sind. Also selten stehen Teams und können direkt rübergehen zu einem anderen Patienten. Es braucht halt viele Fachkräfte, die speziell weitergebildet sind.
Wie viele Fachkräfte braucht man da
so für eine? Es kommt immer auf den Stellenumfang an. Ne? Bis zu 5 Leute ungefähr braucht man schon bei 24 Stunden.
Okay.
Wenn es jetzt nur Nachtdienste sind, also und weiß ich, es gibt auch 8 Stunden, dass man nur von morgens bis nachmittags, bis die Angehörigen wieder da sind. Es gibt so verschiedene Variationen.
Das heißt, wenn du das jetzt gerade mit den Angehörigen sagst, das heißt, wenn Intensivpflege zu Hause stattfindet, ist das quasi, erweitert sich das Team der Familie oder auch in welchem Konstrukt man auch immer lebt, um die Intensivfachpflegekraft.
Genau, also das muss man sich auch bewusst sein. Man ist gerade bei 24 Stunden schon sehr nah miteinander. Ne? Mhm. Und du fragst ja nach räumlichen Gegebenheiten, da ist es natürlich von Vorteil, man hat ein Zimmer übrig. Ja. Also wer hat es, ne? Aber ja, man kann irgendwie ein Zimmer, eine Ecke, genau, oder sowas einrichten für auch für den Rückzug der Pflegekräfte, ne? Dass man da seine Dokumentation machen kann, dass man sich ein bisschen zurückziehen kann, wenn Besuch da ist oder derjenige einfach Ruhe möchte oder genau. Und was auch nicht zu unterschätzen sind, ist, man braucht auch Platz fürs Lagern. Also die Hilfsmittel bei der Beatmungsmaschine zum Beispiel, die Beatmungsschläuche, es ist halt viel. Es ist viel Kram. Mhm. Also wenn jemand noch künstlich ernährt wird, dann die ganzen Ernährungssachen, Pumpe. Ja. Also es braucht schon Platz, ne?
Das naja, ist, oder auch zum Beispiel, wenn ich mir vorstelle, ihr braucht ja wahrscheinlich auch Hilfsmittel. Es gibt ja auch zum Beispiel diese, dass man sich im Bett umlagert, dieser so ein Kran mit so einer Schlaufe dran.
Ach, ich weiß nicht, meinst du ja.
Ja, genau, sowas nimmt ja auch alles Platz ja weg. Oder auch den Rollstuhl oder auch das Pflegebett. Ne, da ja liegt man ja auch nicht in seinem ursprünglichen Bett wahrscheinlich.
Genau.
Das heißt, ein Teil des Zuhauses wird auch zu einem
Zu einer kleinen privaten
Intensivstation, so darf man sich's vorstellen. Okay. Und wo siehst du die Vorteile bei diesem Modell?
Das, was uns ja eigentlich immer antreibt in der ambulanten Pflege, dass derjenige zu Hause sein kann. Ne? Wer möchte nicht zu Hause sein? Also die meisten Menschen oder viele Menschen möchten ja zu Hause sein. Im gewohnten Umfeld. Man fühlt sich wohl, man weiß, was man hat und genau, hat die lieben Haustiere. Das ist ja auch ein großes Thema. Ne? Hat die, also es kann alles so bleiben.
Man nimmt so an dem ursprünglichen Familienalltag oder teil. Ne?
Ja.
Was noch?
Also eigentlich ist das, glaube ich, so der Hauptpunkt, ne? Dass man zu Hause mit seinen Angehörigen leben kann, mehr Ansprache hat, vielleicht auch ein bisschen mehr das Gefühl hat von Selbstbestimmung. Also es ist ja schon, wenn wir gleich nochmal zur Wohngemeinschaft rübergehen, ist ja schon was anderes, dann sein Zuhause hinter sich zu lassen. Also man kann in seinem gewohnten Umfeld bleiben, ja.
Und gibt's auch Nachteile, wo du sagen würdest, da, das ist zu Hause manchmal etwas schwierig oder das muss einem klar sein?
Also die Angehörigen sind ja schwerstkrank,
ja,
also schwerstpflegebedürftig. Und es ist, glaube ich, schon auch was anderes, oder man muss es auch mitbedenken, dass man diese mentale Belastung hat. Ne? Mhm. Zudem, dass man die Menschen bei sich im Haus hat, hat man halt immer auch diese Geräuschkulisse. Also in Intensivpflege ist es ja schon so, es wird abgesaugt. Mhm. Wenn man Sauerstoff misst, das piepst, die Beatmungsmaschine macht Geräusche, das Absaugen macht Geräusche.
Das klingt ähnlich wie auf einer Intensivstation,
genau,
nur halt.
Genau, das ist eine von den Geräuschen her, und ich denke auch von der mentalen Belastung. Man will sich vielleicht zurückziehen und trotzdem, man ist in seinem Zimmer und hört, kriegt die Dinge halt schon auch mit alles. Ja, auf jeden Fall, dass fremde Menschen anwesend sind. Es ist halt ein Team, klar, man wächst irgendwie miteinander, aber das stelle ich mir auch belastend vor. Das, also kann belastend sein. Ne? Es ist immer wahrscheinlich auch beides, ne, bereichernd sein. Aber man hat halt also wenig Privatsphäre. Also man steht auf, geht schlafen und es ist halt immer jemand da. Man läuft vielleicht nicht nackig durch die Wohnung. Ja. Und
Das heißt, das muss man so ein bisschen abpassen. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall Platz. Das ist ein großes Thema.
Ja.
Wenn ich die mini-kleine Intensivstation für meinen Angehörigen zu Hause aufbaue, ich brauche Lagermöglichkeiten, um alles bereithalten zu können. Und ich muss mir auch dessen bewusst sein, dass ich auch ein Stück von meiner Privatsphäre aufgebe, weil jetzt einfach noch jemand dazukommt.
Ja.
Okay.
Genau. Was aus meiner Sicht auch noch zu bedenken ist von den Angehörigen zu der mentalen Belastung, dass es auch eine ganze Menge Orga ist zu Hause. Ne? Es ist ja nicht so, als wären die Pflegekräfte dann da und man hat unbedingt nur weniger Arbeit, sondern meistens ist es ja so, dass man irgendwie schaut, will es ja irgendwie auch nett haben. Dieses Gefühl der Verpflichtung Also ich, stelle ich mir auch schwer vor, sich dann so gut rausziehen zu können. Ja. Dann gerade am Anfang die Begleitung, dass man irgendwie das Team mit einführt. Es gibt natürlich eine Einarbeitung, aber so vollumfänglich erfasst man den Menschen, der sich jetzt selber vielleicht nicht so viel äußern kann, ja auch nicht unbedingt ohne Unterstützung, mhm. dass man irgendwie nochmal sagt, wie der Mensch war, was so die Interessen sind.
Ein bisschen Biografiearbeit
genau,
auch macht.
Was sind No-Gos, was mag er super gerne. Genau, wenn man dann halt an die Wohngemeinschaft denkt, ist es schon so, dass man ein ganzes Stück Verantwortung abgeben darf und auch bewusst, also so abgeben darf, nicht nur an die Fachkräfte, die dann vor Ort sind zu Hause, sondern man ist raus, ne?
Das ist gut, dass du das nochmal sagst. Das sensibilisiert auch nochmal unwahrscheinlich, ne?
Man kann
ja,
sich zurückziehen.
Es wird organisiert quasi, ja. ne? Man geht ja dann auch in eine Organisation und genau, kommt quasi als Besucher dazu und das kann ich skalieren, ne? Das heißt, wenn ich um das Thema Abgrenzung oder auch sagen, ich habe vielleicht noch einen Beruf oder auch andere Verpflichtungen und mein Angehöriger wohnt in einer Wohngemeinschaft, bin ich nicht der Hauptorganisator dessen, ne? Und das ist das, was ich zu Hause halt sonst hätte. Also wieder eine ganz individuelle Entscheidung, was kann ich leisten? Was gibt das Krankheitsbild hin und vor allen Dingen eigentlich als Wichtigstes, was benötigt mein Angehöriger? Was hilft ihm am besten? Welche Möglichkeit? Okay. Und wie läuft sowas in der Wohngemeinschaft ab? Da sind wie viele Menschen ungefähr zusammen? Also hat da jeder sein eigenes Zimmer oder wohnt man zusammen in einem großen oder wie läuft das?
Also bei uns sind 10 bis 12 Menschen, je nachdem wie der Personalschlüssel auch ist, wie viel wir aufnehmen können und da hat man sein eigenes Zimmer, was man sich natürlich auch wohnlich einrichten kann. Und es gibt auch Gemeinschaftsräume und auch Gemeinschaftsaußenflächen, ne, wo man mit Rollstuhl, das sind ja meistens ja keine normalen Rollstühle wie, ne, sondern Multifunktionsrollstühle, größere, mit Beatmung, mit Absaugegerät, aber dafür ist halt da Platz und Raum.
Verstehe. Das heißt, wenn wir uns diese Intensivwohngemeinschaft vorstellen, reden wir nicht darüber, dass wir einen gewissen Alltag zusammen strukturieren, sondern natürlich gibt es wahrscheinlich so kleine Punkte, aber die Menschen, die dort untergebracht sind, sprechen vielleicht manchmal auch gar nicht mehr oder ähnliches. Ist dem so?
Ja, sowohl als auch. Also es gibt genau Menschen, die sich nicht mehr bewusst äußern können. Mhm. Es gibt Menschen, die stundenweise von der Beatmung ab sind und eine Sprechkanüle aufbekommen. Das gibt's ja auch, ne, dass man dann auf die Trachealkanüle noch so ein Sprechventil drauf machen kann. Es gibt Menschen, die sich dann als Hilfsmittel auch Computer, also so ein Sprechcomputer, also augengesteuertes, genau, was total anstrengend zu lernen ist, by the way, hätte ich mir auch nie gedacht. Die Augen werden ja skaliert auf diesen Computern, die müssen punktgenau diesen Buchstaben treffen und dann ja quasi auf den nächsten gehen. Ja, und das ist wirklich tricky. Das ist gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, so ein Sprachcomputer.
Okay.
Genau, gibt's auch Menschen, die dann darüber kommunizieren.
Ja, aber wenn du das jetzt schon so aufzählst, das heißt, die Hilfsmittel in der WG sind natürlich einfach, das Angebot ist einfach auch größer, auch allein vom Platzangebot wahrscheinlich. Und von den Räumlichkeiten wird es wahrscheinlich auch so passen, dass ich sogar mit meinem Rollstuhl auch ins Badezimmer komme. Und so.
Ne? Man kommt auch mit dem Lifter ins Badezimmer. Also das, es gibt ja Duschtücher bei diesen Patientenliftern. Mhm. Wir haben auch so eine Duschliege. Das wären Menschen, die gar nicht mehr aufstehen können. Auch, also das kannst du zu Hause nicht.
Okay, das heißt, es kann sogar sein, dass man mit Intensivpflege zu Hause startet und dann eines Tages in eine Intensivpflege-WG umzieht und sich gar nicht von der Intensivpflegestation schon entscheiden muss, was mache ich denn, Variante, oder?
Und es gibt es auch umgekehrt, dass es einfach dauert, ein Team zu finden und aufzubauen, dass man in einer Wohngemeinschaft übergangsmäßig untergebracht ist, bis man rüberziehen kann ins Zuhause wieder, ne?
Da haben wir ja gerade schon so ein paar Vorteile benannt. Also das Platzangebot ist da, die Räumlichkeiten sind einfach so gegeben. Was gibt's noch für Vorteile? Was spricht für eine WG?
Ja, wenn man sich so ein bisschen die Nachteile anguckt von zu Hause, also ist auf jeden Fall eine Entlastung auch für die pflegenden Angehörigen. Mhm. Vielleicht auch für einen selber, ist ja auch mal Typsache, ne? Ist ja auch, also auch wie bei Nicht-Intensivpflege die Entscheidung, möchte ich zu Hause sein oder in eine Gemeinschaft gehen. Und was ich mir auch vorstellen könnte als Vorteil ist halt, es sind mehr Menschen, also es sind ja mehr Pflegekräfte, es ist einfach mehr Leben in der Bude.
Ja. Und wenn wir über die Nachteile sprechen, was spricht gegen so eine Wohngemeinschaft? Ist es wahrscheinlich der größte, ich bin nicht zu Hause.
Ich denke auch, dass das mit der größte Punkt ist, dass man nicht zu Hause ist. Von der Finanzierung her muss man sagen, dass es günstiger ist als ein normales Heim, mhm, weil es ja über die Intensivpflege läuft, ne? Weil es medizinisch notwendig ist. Also klar, es ist teurer als zu Hause zu wohnen, mhm, aber ja, ich denke, das ist so was ganz Individuelles.
Ich meine, wichtig ist ja bei beiden Varianten, dass die Kosten übernommen werden.
Ich muss aber gerade mal reinspringen zu, die Kosten werden übernommen. Es gibt auch Zuzahlungen. Also auch, mhm, bei, um es jetzt nochmal wieder kompliziert zu machen, wie immer in der Pflegeversicherung. Gerne. Genau, es ist nicht so, dass es immer zu 100% finanziert. Ja. Es gibt auch Zuzahlungen. Also wenn zum Beispiel der Pflegebedürftige nicht nur medizinisch betreut wird, sondern auch gepflegt wird, dann greift auch die Pflegekasse.
Ah ja, okay.
Genau, da gibt es verschiedene Variationen. Deswegen vorher auch immer aufklären lassen, auch über die Kosten.
Verstehe, aber bis man dahin kommt, hat man ja meistens schon einiges an Anträgen gestellt und hat vielleicht schon auch eine gewisse Routine und Übung da drin. Und wenn ich es richtig verstehe, da gibt es ja diesen Intensivarzt und so weiter. Also man wird auch da voll und umfänglich beraten.
Genau, und begleitet, ja.
Okay. Das heißt, wir halten für heute fest, Intensivpflege, egal ob zu Hause, in einer Wohngemeinschaft oder ähnlichen Einrichtungen, ist und bleibt etwas Individuelles. Und man probiert das Bestmögliche für seinen Angehörigen und, naja, und dem Krankheitsbild, die Kombination aus beiden rauszuholen.
Ja.
Das heißt, wenn wir heute sagen, wir sprechen über Intensivpflege, können wir dafür sensibilisieren, ja, das gibt's.
Ja.
Ja, das gibt's zu Hause. Es gibt aber auch solche Intensivpflege-WGs.
Ja.
In stationären und Pflegeheimen wird sowas auch geben. Das heißt, auch was das angeht, sich informieren, gucken, was es gibt und was passt individuell zu meinen Lebensumständen.
Und es ist gerade bei ALS und MS, diese Krankheitsbilder wird auch oft schon einen Schritt vorher bei der Aufklärung, auch bei der ethischen Aufklärung, Patientenverfügung darüber gesprochen, ob man überhaupt Intensivpflege in Anspruch nehmen möchte. Möchte man überhaupt den Schritt gehen, beatmet zu werden? Ist das der Wille des Menschen? Möchte man tracheotomiert werden, also den Luftröhrenschnitt haben oder nicht? Ist auch ein großes Feld zum Thema Intensivpflege.
Ja, das heißt Intensivpflege gleich lebensverlängernde Maßnahmen?
Ja.
Aha. Okay, das heißt, wenn jemand in seiner Patientenverfügung sagt, ich möchte keine lebensverlängernden Maßnahmen, käme dieses Spektrum dieser Intensivpflege quasi gar nicht.
Nee.
Ah,
genau.
Das ist ja spannend.
Ja, und wir hatten auch schon Menschen, die sich in der Patientenverfügung dagegen entschieden hatten, sich aber dann doch dafür entschieden haben,
mhm,
und dann das erweitert haben, gesagt haben, wenn ich, weiß ich nicht, meinen Arm nicht mehr bewege, also die Kommunikation ist ja, wenn man tracheotomiert ist und beatmet ist, nur über die Augen, mhm, möglich oder schreiben, solche, mhm, Dinge. Und wir hatten auch schon Fälle, die gesagt haben, okay, ich gehe den Weg der Beatmung, aber ich möchte, dass ich dann gehen darf, wenn ich mich nicht mehr äußern kann.
Mhm. Ja. Verstehe. Das heißt, auch da ist auch nochmal innerhalb der Familie und auch mit dem Patienten zusammen nochmal ein intensives Gespräch nötig.
Ja.
Ja, Sarah, vielen Dank für den Einblick in das Thema Intensivpflege. Auch wenn das nicht unbedingt eine leichte Kost ist, ist es trotzdem wichtig, darüber zu sprechen. Ja, wir hoffen, dass für euch was dabei war. Mit Blick auf den Kalender liegt Ostern vor uns. Wir wünschen euch natürlich ein schönes Osterfest. Wenn der ein oder andere noch Inspirationen braucht, in der vergangenen Zeit gab es eine Folge zum Thema Feste feiern. Vielleicht ist was dabei, was euch inspiriert oder euch das Fest mit eurem Angehörigen leichter macht. Wir wünschen auf jeden Fall frohe Ostern.
Genau. Bis ganz bald.
Tschüss.
Das war Pflege. Und jetzt euer Wegweiser durch den Pflegedschungel. Mit Sarah Wendland und Wiebke Zimmer.